Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Oliver Völkel, ich bin Rechtsanwalt in Wien. Ich spezialisiere mich eigentlich auf ein paar unterschiedliche Bereiche. Ein Bereich davon ist das Ärzterecht und das Krankenanstaltenrecht, also Rechte Ambulatorien, selbstständige Ambulatorien und Krankenanstalten, Gruppenpraxenrecht, GmbH-Recht für Ärzte, ärztliches Berufsrecht. Und ich werde Ihnen heute rechtliche Aspekte zur vielleicht Gesellschaftsgründung mitgeben oder ein paar Insights geben, was Sie beachten sollen aus rechtlicher Sicht, wenn Sie sich als Ärztin oder Arzt selbstständig machen wollen, vielleicht in einer nicht klassischen Rechtsform. Und Hans, vielleicht darf ich dich auch nur kurz bitten, dass du ein paar Worte über dich sagst, weil wir werden heute nicht nur einen rechtlichen Teil hören, sondern auch einen steuerlichen.
Gut. Schönen guten Abend, freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin zum ersten Mal hier. Mein Name ist Hans Baumgartlinger, bin Steuerberater in Wien bei Artus Steuerberatung. Ich habe auch verschiedene Schwerpunktbereiche, dazu gehören natürlich verschiedenste steuerpflichtige Gesellschaften und Einzelunternehmen, aber zum anderen natürlich auch freie Berufe und auch Ärzte. Mein Kollege Tommy Stipic ist heute auch da, steht dann nachher auch für Fragen zur Verfügung aus dem steuerlichen Bereich. Ja, und ich freue mich dann schon anzuschließen und ein bisschen was über die GmbH und Steuerrecht erzählen zu dürfen.
Okay, so, was möchte ich heute mit Ihnen besprechen? Nämlich erstens, was für Gründe kann es geben, dass Sie sich mit anderen Ärzten zusammenschließen wollen? Einer dieser Gründe kann die Frage der Haftung sein. Also bisher bei den anderen Veranstaltungen war es immer so, wenn es um die Haftung gegangen ist, das war immer am allerinteressantesten, da sind immer die meisten Personen gekommen, da haben wir ganz genau nachgefragt. Und auch mit dem Gesellschaftsrecht kann man ein bisschen zumindest die Haftung steuern. Ganz los werden Sie es als Ärzte nie. Da machen wir einen kurzen Überblick über die Rechtsformen, schauen uns an, was für Formen des Zusammenschlusses grundsätzlich vorgesehen sind in Österreich im Gesetz. Das sind Apparategemeinschaften, die Gruppenpraxen oder Ambulatorien. Und dann gibt es den steuerrechtlichen Teil oder den steuerlichen Teil. Und dann gibt es Fragen. Aber wie gesagt, bitte gerne auch zwischendurch fragen. So, was für Gründe könnte Sie bewegen, dass Sie sich vergemeinschaften wollen, dass Sie vielleicht mit anderen Ärzten gemeinsam eine Gesellschaft gründen wollen? Sie könnten daran denken, Ressourcen teilen. Sie haben beispielsweise eine Praxis oder Praxisräumlichkeiten und die möchten Sie nicht alleine nutzen, sondern gemeinsam mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Sie teilen sich den Standort, das kann Ihnen helfen, beispielsweise dadurch, dass Sie einander vertreten können. Das kann Ihnen helfen, dass Sie insgesamt mehr Patienten betreuen können. Das kann Ihnen helfen, dass Sie einfach durch die Größe eine bessere Reputation vielleicht auch am Markt bekommen. Sie können Risiko und Chance teilen bis zu einem gewissen Grad. Generell Attraktivitätssteigerungen. Ja, und was kann an rechtlichen Gründen für Sie interessant sein? Da habe ich Ihnen jetzt als Schlagwort den eigenen Haftungsträger hingeschrieben. Was meine ich damit? Wenn Sie vielleicht eine eigene Gesellschaft haben und die Gesellschaft selbst gewisse Verträge eingeht, zum Beispiel Mietverträge oder Softwareanbieter, also Verträge mit Softwareanbietern, Anschlüsse an Datenbanken, wo Sie die vertraglichen Ansprüche bündeln können, kann das für Sie von Vorteil sein. Warum, sehen wir dann nicht gleich. Und Sie können ein bisschen vielleicht auch Ihre unternehmerische Tätigkeit trennen von Ihrer persönlichen Tätigkeit. Ja, und einer der wesentlichen Gründe, und deswegen ist eben der Hans heute da, sind steuerliche Aspekte. Und weil es meistens das Interessanteste ist, vielleicht ein kleiner Exkurs dazu. Sie wissen sicherlich, als Ärzte, wenn Sie einen Patienten behandeln, dann haften Sie. Und da würde ich Ihnen gern einen Überblick geben über unterschiedliche Arten der Haftung, die Sie treffen kann. Keine Sorge, im Detail ist es extrem kompliziert, aber für unsere Zwecke kann man es recht übersichtlich darstellen. Nämlich, da brauchen wir nur unterscheiden zwischen zwei Arten der Haftung. Einerseits die vertragliche Haftung und andererseits die deliktische Haftung, das heißt einfach so. Vertragliche Haftung bedeutet, Sie haben mit einem Patienten einen Behandlungsvertrag geschlossen. Also der Patient kommt zu Ihnen in die Praxis und sagt, er hat Bauchweh, bitte behandeln Sie mich und schauen Sie, was ich habe. Dann haben Sie schon einen Behandlungsvertrag geschlossen, weil das können Sie auch mündlich. Wenn Sie beispielsweise Schönheitschirurg sind und Ihrem Patienten versprechen, die Nase, die jetzt ein riesiger Zinken ist, soll nach der OP wunderschön ausschauen, dann haben Sie auch einen Behandlungsvertrag abgeschlossen. Und in dem Fall haben Sie auch ziemlich genau definiert, was Sie als Arzt dem Patienten schulden, nämlich eine wunderschöne Nase. Wenn Sie jetzt den Vertrag brechen und die Nase, aus irgendeinem Grund kommt es zu Komplikationen und es vereitert und es passiert dann irgendwas, das dann langfristig den Patienten entstellt, also Sie brechen Ihr Versprechen, dann haften Sie aus dem Vertrag, aus dem Behandlungsvertrag, den Sie geschlossen haben mit dem Patienten. Das ist dann, deswegen sagt man vertragliche Haftung dazu. Und die andere Schiene, die deliktische Haftung, das können Sie sich wirklich vorstellen, wie, ja, was passiert bei einer Operation? Dann nehmen Sie ein Skalpell in die Hand und schneiden die Patienten auf. Sie verletzen Ihre Patienten. Ich weiß, Sie machen es, damit Sie es dann auf lange Sicht gesehen, die Patienten geheilt werden oder es ihnen besser geht, aber zuerst einmal verletzen Sie sie. Und das ist nichts anderes als, isoliert betrachtet, wenn der bei der Barschlägerei irgendjemand vielleicht verletzt wird oder gestochen wird. Es ist einmal eine Körperverletzung, ein Delikt. Und wenn Sie nicht eine besondere Rechtfertigung haben, nämlich, die haben Sie als Ärzte, Sie wollen ja ärztlich heil behandeln, das ist Ihre Rechtfertigung, aber wenn Sie die nicht hätten, wäre es einfach eine Körperverletzung. Und deswegen sagt man deliktische Haftung dazu. Und die kriegen Sie eigentlich fast nicht weg. Oder da muss man schon sehr konstruierte Fälle sich überlegen, damit man einen Fall hat, wo Sie einen Patienten behandeln, nämlich tatsächlich, und nicht in eine deliktische Haftung kommen. Sie brauchen sich nur den Fall vorstellen, Sie sehen auf der Straße eine Person, die zusammenstürzt. Sie untersuchen sie, stellen fest, dass, ich weiß nicht, was da genau passieren kann dann mit der Person, aber Sie sehen, die müssen Sie jetzt behandeln, ich weiß nicht, intubieren, keine Ahnung. Ich kenne das dann auch nur aus den ganzen Serien im Fernsehen. Wenn Ihnen da ein Fehler passiert und Sie haben vorher die Person, man sagt dann, an der körperlichen Integrität beeinträchtigt, also Sie haben sie irgendwie verletzen müssen, ihnen einen Schaden zufügen müssen, auch wenn Sie es gut meinen, sind Sie schon in der Haftung drinnen, wenn Sie dann einen Fehler machen. Also für unsere Zwecke wichtig zu unterscheiden, einerseits, Sie haften immer, wenn Sie eine Person behandeln und Ihnen ein Fehler passiert dabei, deliktisch, auch wenn Sie mit der Person gar keinen Behandlungsvertrag abgeschlossen haben. Wenn Sie aber mit der Person einen Vertrag abgeschlossen haben, kommt zu Ihnen und sagt beispielsweise, die Schönheits-OP muss jetzt auf diese und jene Weise ausgeführt werden, dann haften Sie noch nach einem viel strengeren Regime. Aber grundsätzlich diese beiden Arten der Haftung müssen wir auseinanderhalten. Die einzelnen, was jetzt da noch an Punkten steht, ist jetzt wahrscheinlich weniger unmittelbar für Sie relevant. Dann schauen wir uns vielleicht ein paar Beispiele an. Der rechte Kreis symbolisiert jetzt Sie als Ärztin oder Arzt. Der linke Kreis symbolisiert Ihren Patienten. Ich habe das versucht mit Strichen darzustellen. Also diese Striche sollen Rechtsverhältnisse darstellen. Und zwar einerseits, dass Sie mit dem Patienten einen Behandlungsvertrag haben, das ist der graue Strich. Dann andererseits die vertragliche Haftung, die Sie trifft. Warum? Weil Sie einen Behandlungsvertrag haben. Und dann zuletzt die deliktische Haftung, die Sie trifft. Warum? Weil Sie Ihren Patienten in aller Regel eben zuerst verletzen, bevor Sie ihn dann heilen. Wenn Sie jetzt als Arzt mit dem Patienten unmittelbar eine Behandlung eingehen, treffen Sie sowohl der blaue Strich als auch der rote Strich, vertragliche und die deliktische Haftung. Und da kann man sich anschauen, wie wirkt sich das jetzt aus, wenn Sie vielleicht eine bestimmte Rechtsform für Ihre Behandlung wählen. Die allereinfachste Rechtsform, wir gehen dann nachher noch ein bisschen darauf ein, welche es gibt, ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist, wenn Sie mit Ihrem Kollegen oder Ihrer Kollegin ausmachen, wir behandeln jetzt gemeinsam und wir teilen uns den Umsatz und die Kosten und Sie sagen sonst nichts dazu, haben Sie schon eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die ist auch nicht formpflichtig, das können Sie eben auch mündlich vereinbaren, kann recht schnell passieren. Hilft Ihnen allerdings jetzt im Sinne einer beschränkten Haftung nicht. Ganz im Gegenteil, oder im Gegenteil nicht. Aber wenn Sie hier sehen, ich habe das versucht darzustellen durch diese graue Linie hier, das ist sozusagen, das sind die Umrisse der Gesellschaft. Und da sind einerseits Sie drinnen und dann vielleicht der Kollege. Da hilft Ihnen die Gesellschaft bürgerlichen Recht nichts. In dem Fall sind Sie weiter unmittelbar im Vertragsverhältnis mit Ihrem Patienten und es trifft Sie daher die vertragliche Haftung und es trifft Sie die deliktische Haftung. Aber es gibt nicht nur die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, es gibt auch andere Rechtsformen, zum Beispiel die offene Gesellschaft. Da müssen Sie dann schon einen eigenen Vertrag schließen, wo Sie sagen, wir wollen eine offene Gesellschaft sein. Können auch im Firmenbuch eintragen lassen. Details schauen wir uns nachher an. Und hier sehen Sie es, so eine offene Gesellschaft muss vielleicht gar nichts Gutes sein. Warum? Einerseits werden Sie die deliktische Haftung, also Sie haben Ihren Patienten verletzt und heilen ihn danach und haben aber einen Fehler begangen, die werden Sie sowieso nicht los, die trifft Sie weiterhin. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt hier der zweite Arzt, der den Patienten gar nicht behandelt hat. Dadurch, dass Sie in einer Gesellschaft sind, in einer offenen Gesellschaft, haften Sie unmittelbar auch für Verbindlichkeiten, die der andere Gesellschafter oder der andere Arzt in der Gesellschaft verursacht hat. Und wenn Sie beispielsweise in einer Gruppenpraxis tätig sind, in der der Behandlungsvertrag tatsächlich von der offenen Gesellschaft abgeschlossen wird, dann ist es genau das, was Sie hier sehen. Dann geht der Behandlungsvertrag in Ihre Gesellschaftsform hinein, verpflichtet Sie beide und wenn wirklich etwas passiert, haften Sie beide, das heißt Sie und Ihr Gesellschaftspartner, unmittelbar mit Ihrem gesamten Vermögen. Und das können Sie nicht ausschließen. Deswegen, offene Gesellschaft kann ein Vorteil sein, vielleicht. Wenn es jetzt um die Haftung geht, ist es definitiv kein Vorteil. Und vielleicht auch nur zur ergänzend. Diese blaue und rote Linie, da kann sich der Patient aussuchen, welche dieser Linien er sozusagen verfolgen möchte. Wenn er diese Linie verfolgt, kann er nur von dem behandelnden Arzt letztlich einen Schadenersatz verlangen. Wenn er diese Linie verfolgt, kann er es von beiden. Und was noch dazu kommt, diese Linie ist deutlich einfacher durchzusetzen in der Praxis. Also wie gesagt, offene Gesellschaft, haftungstechnisch vielleicht nicht das Allerbeste. Aber es gibt nicht nur die offene Gesellschaft, es gibt beispielsweise auch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Österreich, die Ihnen als Ärztegemeinschaft in gewissem Umfang auch zur Verfügung steht. Und wie sieht das dann in dem Fall aus? Stellen Sie sich vor, Sie sind Gesellschafter einer Gruppenpraxis. In dem Fall ist es auch so, wie Sie es hier sehen, der Behandlungsvertrag kommt mit der Gesellschaft zustande, endet also hier. Das bedeutet, auch diese Haftung geht nicht durch Sie durch. Diese Haftung geht auch nicht zu Ihren Mitgesellschaftern durch, persönlich. Aber es trifft natürlich die Gemeinschaft. Und wenn die viele Wertgegenstände hat, ich denke da jetzt zum Beispiel an Großgeräte, die mal gleich ein paar Millionen Euro kosten können, dann ist natürlich sind diese Werte trotzdem nicht geschützt. Aber zumindest Sie persönlich haften nur dafür, dass Sie wirklich selbst einen Fehler begangen haben, unmittelbar, und Ihre anderen Gesellschafter haften nicht persönlich. Das wäre sozusagen der Vorteil, den Sie aus der GmbH ziehen, aber Sie sehen keinen Vorteil ohne Nachteil. So, das war mal der Exkurs Basics zum Haftungsrecht. Schauen wir uns vielleicht die Rechtsformen an, die bestehen. Ein bisschen haben wir es jetzt schon gehört, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, offene Gesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und zu denen lässt sich im Detail wenig oder viel sagen. Das hängt dann natürlich davon ab, wie spannend Sie es jetzt finden. Da werde ich Sie jetzt ganz genau beobachten und Ihre Mimik lesen. Und je nachdem, ob Sie es interessiert, werde ich schneller oder langsamer machen. Beginnen wir vielleicht mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Da ist zunächst wesentlich, die hat keine Rechtspersönlichkeit. Was heißt das? Ich werfe da jetzt mit juristischen Fachausdrücken um mich. Das bedeutet einfach, dass diese Gesellschaftsform um Sie herum, stellen Sie sich das wirklich wie einen unsichtbaren Schleier vor, der um Sie und Ihre Partner dann hängt. Der unsichtbare Schleier kann selbst keine Verträge schließen, sondern die Verträge kommen immer noch mit Ihnen unmittelbar zustande. Also Sie gemeinsam als eine Einheit können dann beispielsweise nicht Ordinationsräume mieten. Sie gemeinsam als eine Einheit können dann beispielsweise keine Großgeräte kaufen oder Mietverträge hat man schon, keine Behandlungsverträge sowieso nicht, keine auch keine Kaufverträge in Wahrheit abschließen. Das sind dann immer die einzelnen natürlichen Personen, also die einzelnen Ärzte. Vorteil: Sie haben einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Da können Sie sich ausmachen, was Sie wollen. Sie könnten Regelungen aufnehmen, wie Einkünfte zu verteilen sind, wenn jeder eine Behandlung abschließt, ob man da vielleicht Teile teilt. Sie können sich genau ausmachen, wie Ausgaben zuzurechnen sind den einzelnen Personen. Sie können sich ausmachen, wer wofür zuständig sein soll, wer für einzelne Haftungsfragen zuständig sein soll. Also Sie haben einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Sie können auch Fragen der Vermögensnachfolgeregeln, Erbrechtssachen, sehr großer Gestaltungsspielraum. Ein wesentlicher Punkt ist auch, wenn Sie so eine GSBR gründen, jeder der Ärzte kann die anderen dann verpflichten. Es ist sozusagen wie eine Vollmacht, die Sie dem Kollegen geben, der dann für Sie einen Vertrag abschließt. Und Sie sind dann aber verpflichtet. Also da muss man sich natürlich bis zu einem gewissen Grad vertrauen. Können Sie auch nicht ausschließen. Ist nicht möglich. Aber, und da sind wir bei dem Punkt zur Haftung, den wir vorher schon besprochen haben, Sie als Arzt haften mit Ihrem gesamten Privatvermögen. Wenn Sie die Eigentumswohnung haben und der Kollege hat vielleicht eine, wenn Sie eine Eigentumswohnung haben und Sie begehen irgendeinen Fehler, dann haften Sie potenziell, ist die Eigentumswohnung weg. Ja? Ein wesentlicher Punkt ist auch die Frage, mit wem der Behandlungsvertrag zustande kommt. Das hat alles nur in letzter Konsequenz haftungsrechtliche Gründe, da kommt er halt mit Ihnen persönlich als Arzt zustande. Offene Gesellschaft. Die hat eigene Rechtspersönlichkeit. Das heißt, wenn Sie sich den Schleier um Ihre Gesellschafter, um Ihre Mitärzte vorstellen, kann dieser Schleier tatsächlich Verträge abschließen, kann selbst Eigentum haben, kann selbst mieten, kann selbst Großgeräte kaufen, kann selbst haften und kann aber selbst auch Ansprüche geltend machen. Und in dem Fall ist es nicht so, dass Sie sozusagen die Vollmacht unmittelbar jedem Einzelnen geben. Sie können schon wählen, ob nicht jemand eine beschränkte Vertretung dieser Gesellschaft, ob Sie diese Gesellschaft nicht, die Vertretung der Gesellschaft nicht irgendwie beschränken wollen bei einzelnen Ärzten. Kann es sein, dass einer vielleicht besonders gut ist beim Behandeln, aber wirtschaftlich nicht so gut, dann wird man den vielleicht nicht in die Geschäftsführung einbinden und erlauben, dass er nachteilige Mietverträge über 50 Jahre abschließt beispielsweise. Allerdings, Sie haften wieder mit Ihrem gesamten Vermögen und in dem Fall tatsächlich auch, wenn der Arztkollege eine Behandlung, wenn dem Arztkollegen eine Behandlung missglückt und er deswegen zum Schadenersatz verurteilt wird, würde auch Sie treffen. GmbH hat auch eigene Rechtspersönlichkeit. Das heißt, Ihr Schleier um Sie herum kann selbst Verträge schließen, kann selbst mieten, kann selbst Mitarbeiter anstellen. Bitte keine anderen Ärzte, aber nicht ärztliches Personal. Office-Kräfte, Hilfskräfte können Sie alles anstellen, in der GmbH beispielsweise. Sie haben auch noch einen einigermaßen breiten Gestaltungsspielraum. Und das, was ganz nett ist, ist bei der GmbH, können Sie wirklich in Anteile zerlegen. Da können Sie sagen, dieser Anteil gehört mir und der soll übertragen werden. Das ist wirklich von Ihnen komplett separiert. Wie der Hans noch sagen wird, nicht nur rechtlich separiert, sondern auch steuerlich separiert. Das heißt, das ist wirklich, im Englischen sagt man dazu, der Make-Believe-Game. Es ist halt, wir tun so, als wäre das eine Person, die kann man zwar nicht sehen, nicht angreifen, nicht hören, nicht riechen, aber für alle rechtlichen Belange gilt dieses Konstrukt als eigene Person, unsichtbar neben Ihnen. Und irgendjemand von Ihnen muss es vertreten. Und da können Sie sich auch wieder aussuchen, welche Ärzte sollen die Vertretung übernehmen oder nicht. Gut, so viel zum allgemeinen Überblick über die Rechtsform. Da hebt jemand eine Hand. Machen wir eine Zwischenfrage, bitte, ja. Also die Frage war, Ärzte sollen künftig angestellt werden, da ändert sich gerade was, es ist eine Regierungsvorlage oder eine Gesetzesvorlage eingebracht worden, was ändert sich da? Genau den Stand habe ich auch. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es durchgeht, was dann genau die letztliche Änderung sein wird, ob es scheitert oder nicht. Aber es ist tatsächlich im Gesetzgebungsprozess, die Anstellung der Ärzte. Mehr kann ich Ihnen leider auch nicht dazu sagen. Schauen wir uns an, welche Formen des Zusammenschlusses es gibt. Jetzt haben wir uns angeschaut, die Rechtsformen. Formen des Zusammenschlusses, damit meine ich dann was anderes. Nämlich einerseits die Apparategemeinschaften, Gruppenpraxis und Ambulatorium. Weil man dazu sagen muss, sofern sie jetzt nicht sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen, so sagt das Gesetz, erbringen, also sofern sie jetzt nicht im Wesentlichen alle Schönheitschirurgen werden wollen, wird die Gruppenpraxis zumindest momentan, da gibt es ja auch Änderungen in Planung, aber wird die Gruppenpraxis momentan für sie ja nicht so wirklich durchführbar sein und wahrscheinlich auch die Ambulatorien nicht. Warum, sage ich Ihnen gleich. Apparategemeinschaft, was bedeutet das überhaupt? Wenn Sie eine Apparategemeinschaft gründen wollen oder sich zusammenschließen wollen zu einer Apparategemeinschaft, heißt das eigentlich nur, Sie mit Ihren Mitärzten teilen sich gewisse Ausgaben, schaffen zum Beispiel Apparate gemeinsam an, nutzen Apparate gemeinsam, nutzen die Büroräumlichkeiten und die Ordinationsräumlichkeiten gemeinsam. Das kann formlos erfolgen. Das heißt, Sie setzen sich beim Stammtisch oder am Abend einmal zusammen und schreiben auf, wie Sie sich die Kooperation vorstellen. Theoretisch brauchen Sie dafür keinen Rechtsanwalt, keinen Notar, keinen niemanden. Sie müssen sich nur verständigen. Ich empfehle trotzdem, dass man irgendjemanden Dritten einbindet. Und wenn es auch nur ein anderer befreundeter Kollege ist, der einen vielleicht auf Umstände aufmerksam macht, die einem selbst gar nicht einfallen würden. Weil solange man sich gut versteht, kann man alles ausreden. Wenn man sich nicht mehr versteht und man hat für einen gewissen Fall keine Regelung, dann ist es meistens ein Problem. Und deswegen versteht man sich meistens auch länger gut, wenn man alles geregelt hat, weil dann ist von vornherein klar, was zu gelten hat. So viel zur Planung von vornherein. So, Gruppenpraxis. Das Ärztegesetz gibt Ihnen grundsätzlich die Möglichkeit, dass Sie sich zu einer Gruppenpraxis zusammenschließen. Was ist das Besondere an einer Gruppenpraxis? Eigentlich, es ist eine Gesellschaftsform. Sie als Ärzte können sich zum Beispiel als offene Gesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammenschließen. Und Zusatz, das tolle Plus, die Behandlungsverträge werden von der Gesellschaft abgeschlossen. Das heißt, es nimmt Ihnen die vertragliche Haftung weg, so wie wir es vorher bei einem Beispiel durchbesprochen haben mit dem blauen und dem roten Pfeil. Nur, praktisch werden Sie im Moment wohl keine Gruppenpraxis bekommen, weil Sie zur Gründung einer Gruppenpraxis ein Bedarfsprüfungsverfahren unterlaufen müssen. Das gilt auch für das Ambulatorium, das selbstständige Ambulatorium, über das wir dann als nächstes sprechen. Im Rahmen so eines Bedarfsprüfungsverfahrens müssen Sie nachweisen, warum jetzt gerade nach Ihrem Zusammenschluss unbedingt ein Bedarf herrscht. Und leider, manche sagen Gott sei Dank, ich sage leider, haben wir in Österreich eine starke eine sehr stark zentralisierte Gesundheitsplanung. Es gibt den österreichischen Strukturplan Gesundheit und dann lauter regionale Strukturpläne, in denen der Gesetzgeber bzw. die Exekutive, die Regierung, plant, mit welchem Bedarf wohl zu rechnen ist und dann abhängig von diesen Plandaten für die Zukunft bestimmt, wie viele Ambulatorien es geben darf, wo es die geben darf, wie viele Gruppenpraxen es geben darf, wo es die geben darf. Und man kann zwar versuchen, gegen diesen regionalen Strukturplan eine Gruppenpraxisgründung oder eine Gründung eines selbstständigen Ambulatoriums durchzubekommen, nur in der Praxis habe ich es noch nicht am eigenen Leib zumindest erlebt, dass das funktioniert hätte in den letzten Jahren. Daher scheiden diese Formen des Zusammenschlusses momentan wohl für Sie aus. Das heißt aber nicht, dass Sie sich nicht allenfalls doch zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zusammenschließen können. Weil, wie wir vorher besprochen haben, die Möglichkeit einer Apparategemeinschaft, und das kann auch eine GmbH sein, die besteht dennoch durchaus. Jetzt vergleichen wir, was Sie erzielen können mit so einer Apparategemeinschaft in Form einer GmbH und schauen wir uns an, was Sie mit dieser Konstruktion nicht haben, was Sie bei einer Gruppenpraxis hätten. Apparategemeinschaft, Sie können gemeinsam Geräte kaufen, Sie können gemeinsam Geschäftsräume und Ordinationsräumlichkeiten mieten. Sie können gemeinsam Personal anstellen. Sie können sich die Investitionskosten teilen und Sie können die steuerlichen Vorteile, die Sie bei einer GmbH haben, mit so einer Apparategemeinschaft nutzen. Was Sie nicht haben, das ist dieses zentrale Element der Gruppenpraxis, der Behandlungsvertrag, der muss weiter von Ihnen persönlich mit dem Patienten abgeschlossen werden. Das heißt, der behandelnde Arzt hat weiterhin die Haftung, die vertragliche Haftung für sein Handeln, ihn treffen weiterhin die Aufklärung, ich meine, die treffen sie sowieso, treffen weiterhin die Aufklärungspflichten des Patienten, weiter die vertragliche Haftung, die können sie nicht abschütteln. Aber es gibt aber, was sie schon machen können, sie können sich die Einkünfte, die sonst sie persönlich als Arzt hätten, umkanalisieren in die Apparategemeinschaft. Das heißt, für steuerliche Zwecke können Sie es nutzen, wenn Sie in der glücklichen Position sind, dass Sie so ein hohes Einkommen haben, beziehungsweise es sich dann durch die Vergemeinschaftung ergibt, dass Sie so ein hohes Einkommen haben. Können Sie so eine Konstruktion nutzen mit einer GmbH und einem Globalzessionsvertrag, nennt sich das dann, zwischen Arzt und Gesellschaft, um ihr Behandlungseinkommen für steuerliche Zwecke in die GmbH zu bekommen. Aber wie gesagt, steuerliche Zwecke, den Behandlungsvertrag, den schließen Sie selbst. Einen Kassenvertrag werden Sie so auch nicht kriegen, also mit der GmbH werden Sie den nicht bekommen, sondern das müssten halt Sie, ehrlich, wenn Sie einen Kassenvertrag haben, dann machen Sie das nicht. Die Diskussion möchte ich mir eigentlich nicht geben, dass Sie dann die Rechnung an die Kasse von einer GmbH legen. Das würde ich nicht empfehlen.
Wie heißt dieser Vertrag? Sezession?
Globalzessionsvertrag. Zession. Abtretung. Globalzessionsvertrag. Was Sie machen, ist nichts anderes als Ihre Forderungen, die Sie als Arzt gegen den Patienten haben, zwar nicht nur gegen einen, sondern gegen alle, und zwar nicht nur jetzt bestehende, sondern auch zukünftige, aus der Tätigkeit in einer bestimmten Ordination abzutreten an Ihre Gesellschaft, an die GmbH, die diese für Sie eintreibt sozusagen. Ja. Steuerlich schauen wir es uns dann gleich vor, erzählt uns gleich der Hans Baumgartlinger was dazu. Hat bitte auch Grenzen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann. Gewisse Sachen können Sie machen, gewisse Sachen nicht. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, wie man in den Genuss gewisser Vorteile der GmbH kommt, auch wenn momentan die Gruppenpraxis tot ist, de facto, oder das Selbstständige Institut. Ja, Gruppenpraxis hätte ich Ihnen gern noch mehr erzählt, aber es ist totes Recht momentan, wird ins Firmenbuch eingetragen, Sie brauchen immer eine Zulassung der Landesregierung, wird auch in die Ärzteliste eingetragen, ja, ist dann eben selbstständig für rechtliche Zwecke der behandelnde Arzt sozusagen. Aber eben, Sie brauchen die Bedarfsprüfung. Sie könnten es versuchen, das war auch eine Zeit lang beliebt oder ist noch immer beliebt, wenn man es versuchen möchte, dass man jetzt einmal nicht den ganzen Antrag zusammenstellt für eine Gruppenpraxis oder ein selbstständiges Ambulatorium, warum, weil da massiv viel zu machen ist. Man kann es einmal zuerst nur probieren, bei der Behörde anzufragen, ob der Bedarf vielleicht doch gegeben ist. Probieren kann man ja. Also diesen einen kleinen Punkt können Sie sozusagen herausschälen aus dem Antragsverfahren und die Behörden nur fragen, bitte stellen mir fest, ob für mein konkretes Vorhaben dieses Institut oder dieses selbstständige Laboratorium oder diese Gruppenpraxis tatsächlich ein Bedarf gegeben ist. Was ist ein selbstständiges Ambulatorium? Vielleicht stelle ich mal die Zwischenfrage. Wie viele von Ihnen wollen Schönheitschirurgen werden? Oder sind es schon? Okay, niemanden. Weil das wäre vermutlich die für Sie die sinnvollste Rechtsform oder die sinnvollste Form der Vergemeinschaftung. Selbstständiges Ambulatorium, damit sind Sie eine Krankenanstalt. Damit unterliegen Sie dem Regime des Wiener Krankenanstaltengesetzes oder in den Bundesländern dem Regime des jeweiligen Bundesland-Krankenanstaltengesetzes. Und das erlaubt Ihnen, vielleicht ist das noch ein wirklich wichtiger Punkt oder ein wichtiger Aspekt, egal wie Sie Ihre Ordination strukturieren, ob das jetzt eine Einzelordination ist oder eine Apparategemeinschaft mit sehr vielen Ärzten oder ob Sie diese Rechtsform GmbH mit Globalsessionsvertrag wählen, wenn Sie die Möglichkeit haben, parallel viele Patienten zu betreuen, wenn Sie so viele Angestellte haben, dass Sie schon eine eigene Hausordnung brauchen, damit sich die Angestellten zurechtfinden und wissen, was sie tun müssen, wenn Sie für bestimmte Verwaltungspositionen schon eigene Leute anstellen müssen, weil das können Sie als Arzt oder Eigentümer dieses Konstrukts nicht mehr selbst machen, dann haben Sie schon eine Organisationsdichte erreicht, die wohl für das Vorliegen eines Ambulatoriums spricht. In dem Fall brauchen Sie eben tatsächlich eine Genehmigung nach dem Krankenanstaltengesetz. Das ist sozusagen die Größe, die Sie nicht überschreiten dürfen, bevor Sie wirklich unter sehr wachsamen Augen der Verwaltungsbehörde stehen. Gründung funktioniert grundsätzlich wie bei der Gruppenpraxis. Antrag, Sie brauchen einen Bedarf, der festgestellt werden muss. Schreiben wir Leistungsangebot, schicken Sie es an die Behörde. Wie gesagt, Bewilligung funktioniert nur, wenn Sie den Bedarf nachweisen können. Ja, und da müssen Sie müssen de facto nachweisen, dass alles, was erforderlich ist, damit Sie jetzt Ihre Krankenanstalt kriegen, Ihr Ambulatorium auch erfüllt ist. Das erspare ich Ihnen jetzt die Details. Ja, das erspare ich Ihnen auch, weil sehr unwahrscheinlich momentan. Okay, dann würde ich sagen, stoppen wir mit dem rechtlichen Teil. Gibt es vielleicht rechtliche Fragen jetzt noch vorab? Bitte da vorne. Ich versuche die Fragen nochmal zu wiederholen. Die erste Frage war, ist dieses Bedarfsprüfungsverfahren, hat das irgendwas mit den Kassenverträgen zu tun? Nein. Also das ist ein komplett davon losgelöstes Verfahren. Auch wenn Sie jetzt eine Privatordination mit mehreren Personen gründen möchten oder eine Privatgruppenpraxis, die keinen Kassenvertrag hat, müssen Sie dasselbe Bedarfsprüfungsverfahren durchlaufen. Das hat leider das eine auf das andere keine Auswirkung. Hat das die Frage schon komplett beantwortet? Ja? Okay. Noch rechtliche Fragen vorweg?
Bitte. Also Gesellschaft, GSMBH kann ich gründen, auch wenn ich keine Gruppenpraxis habe. Das war die Botschaft hier.
Botschaft ist, GmbH können Sie gründen als Apparategemeinschaft, auch wenn Sie keine Gruppenpraxis machen. Genau. Aber Achtung, mit der Einschränkung, Ihre GmbH darf keine ärztlichen Leistungen erbringen. Die müssen Sie weiter selbst erbringen, als der Arzt, der dann tätig ist.
Okay, das heißt Personalstellen, Räumlichkeiten, Geräte und.
Das kriegen Sie rein, aber nicht Ihre ärztliche Leistung, ganz genau. Ja. Also die Frage war, jetzt muss ich aufpassen, dass ich immer alles wiederhole, damit man es auf der Tonspur hat. Jetzt die letzte Frage war, das heißt, die Personen, die dann dort beschäftigt sind in der Gruppenpraxis oder die dann dort tätig sind, sagen wir lieber so, die ärztlich tätig sind, sind nicht angestellt. Das ist richtig. Die dürften auch nicht angestellt sein. Frage, welches Modell ist für ein Ärzte-Ehepaar zu empfehlen? Jetzt kriegen Sie die Standard-Anwaltsantwort, das kommt darauf an. Und wahrscheinlich wird das auch der Hans Baum-Gartlinger sagen, weil ich glaube, in erster Linie kommt es wirklich darauf an, wie viel erstens Umsatz können Sie generieren, wie viel Haftung können Sie akzeptieren nach außen hin, wie viel von dem, was Sie verdienen, möchten Sie vielleicht nicht sofort verwenden, sondern reinvestieren. Dazu wird der Hans wahrscheinlich auch noch was sagen. Also man kann sagen, je mehr, vermutlich so als Faustregel, je mehr von dem Einkommen, das Sie generieren als Ärzte, Sie jetzt nicht unmittelbar verwenden möchten, desto sinnvoller kann so eine alternative Rechtsform sein. Ja. So kann man es vielleicht ganz grob zusammenfassen, als Faustregel. Also die Frage war, Geschäftsführer bei einer Gerätegemeinschaft kann irgendwer sein, bei einer Gruppenpraxis müssen es die Ärzte sein, ganz genau.
Aber es muss kein Gesellschafter sein.
Noch die Nachfrage, es muss kein Gesellschafter sein bei der Apparategemeinschaft, ganz genau.
Aber auch bei der Gruppenpraxis?
Bei der Gruppenpraxis müssen Sie die Gesellschafter haben, doch.
Aber der Geschäftsführer muss auch einer der Gesellschafter sein.
Der Geschäftsführer muss einer der Gesellschafter sein, ganz genau. So, ich glaube, dann unterbrechen wir, oder nicht unterbrechen wir, sondern beenden wir die Fragerunde und ich darf an den Hans Baum-Gartlinger übergeben.